ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Wir sind auf dieser Genesungsphase. Also alles, was ja interessant ja, ist, steht noch vor unseren Freunden Frankreich, Österreich oder Ostdeutschland.
Es ist einfach pluralistischer, aber das macht das Ganze weder rechtsstaatlicher noch demokratischer. Und die Europäische Union hat gesagt, okay, wir haben hier ein Rechtsstaatlichkeitsproblem. Und da kann ich nur sagen, das habt ihr immer noch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des zweiten Gedanken. Heute aus dem ARD-Studio Warschau über das Land, von dem seit Dezember alle sagen, hier wird jetzt die liberale Wende vollzogen. Vorbei die Ära der autoritären Peace-Partei, Zeit für eine proeuropäische, demokratischere Gegenwart. Mein erster Gedanke dazu, auf dem Papier und in den Medien in Deutschland, da klingt das ganz toll. Hier in Polen merkt man aber ziemlich schnell, so einfach ist das nicht. Die Peace, die hat tiefe Spuren hinterlassen in den Gerichten, in den Medien, im Alltag. Und die neue Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk, die hat Mühe, diesen Einfluss zurückzufahren. Gleichzeitig braucht das Land Stabilität, denn die Bedrohung durch Russland, die ist hier deutlich präsenter als in Berlin. Ich will darüber diskutieren mit dem Politikwissenschaftler Klaus Bachmann und mit Bartosz Wielinski, stellvertretender Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, der wichtigsten liberalen Tageszeitung hier im Land. Herzlich willkommen an Sie beide.
Ja, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Was sind denn Ihre ersten Gedanken zu diesen 8 Monaten hier in Polen seit dem Regierungswechsel? Klaus Bachmann.
Na, ich glaube, das beherrschende Gefühl ist, dass sich wesentlich weniger verändert und dass das, was sich verändert, sich langsamer verändert, als das alle erwartet haben, denen das Wahlergebnis im Oktober gefallen hat, sagen wir es mal so. Ich glaube, es verändert sich schon einiges, aber das ist hauptsächlich auf der Seite derer, die frühere Peace-Partei, Anhänger, Führung und so weiter, die jetzt langsam der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass sie wahrscheinlich nicht nur die Wahlen verloren haben, sondern zum Teil auch ihre persönliche Freiheit. Weil es jetzt Ermittlungsverfahren gibt, Korruptionsanklagen, Leute, die bereits in Untersuchungshaft sitzen und so weiter. Also für die hat sich schon einiges verändert. Aber für den Durchschnittsbürger hat sich wesentlich weniger verändert, als eigentlich erwartet.
Ja, Bartosz Wielinski, wie sehen Sie das? 8 Monate seit dem Regierungswechsel, haben Sie sich mehr erwartet vielleicht?
Ja, ich würde sagen, dass es geht, ja. Es geht nach vorne in einem Tempo, die vielleicht manchmal zu langsam ist, aber ja, es muss so sein. Also wir sind nicht in einer Lage der DDR, die einfach ja annektiert wurde von Westen und alle Institutionen der alten DDR wurden abgeschafft und dann mit neuen ersetzt, mit neuen Kader, mit neuen Eliten und jetzt sehen wir die Folgen in Ostdeutschland, ja so aus einer späteren Reaktion. Nee, das muss graduell passieren, rechtsstaatlich. Also auf eine demokratische Weise. Leider, Demokratie ist schwierig. Demokratie ist nicht besonders effektiv, besonders nicht kurzzeitig. Und man muss auf den Folgen warten. Ich bin zuversichtlich. Ich hoffe, wir sind nah auf einen Durchbruchmoment, wenn das alles schneller vorangehen würde.
Schnell war jetzt aber ja die Europäische Kommission, denn die hat ja jetzt das Artikel 7-Verfahren gegen Polen wieder zurückgenommen. Das Artikel 7-Verfahren lief jetzt seit, ich glaube, fast 7 Jahren, wenn ich mich nicht vertue.
2016 im Januar.
Das heißt, eine lange Zeit war hier tatsächlich, hat die Europäische Union gesagt, hier in Polen steht die Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel. Das ist hier nicht mehr gesichert. Jetzt ist das Bündnis von Donald Tusk an der Macht und jetzt heißt es plötzlich, naja, eigentlich wieder alles in Ordnung. Man sehe Ambitionen, das umzubauen und man könnte dieses Artikel 7-Verfahren, dieses scharfe Schwert, jetzt einfach wieder zurückfahren. Mein Gefühl war da erstmal, das ist ganz schön viel Urvertrauen in die Regierung von Donald Tusk. Wie sehen Sie das, Klaus Bachmann?
Ich glaube nicht, dass man das Urvertrauen nennen kann, aber ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass es glaubwürdiger ist, glaubwürdiger als das, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Also im Wesentlichen sagt die Europäische Kommission, okay, es hat sich im Polen eigentlich nichts verändert, aber wir vertrauen darauf, dass sich was verändert, weil ihr habt es uns versprochen. Jetzt könnte man natürlich sagen, und es gibt auch Leute, die das sagen, ich habe das auch mal geschrieben, das hat die Vorgängerregierung auch gemacht. Ich meine, Morawiecki, der frühere Premierminister, hat mehrfach in Brüssel gesagt, ja, wir machen das gleich, wir lösen die Disziplinarkammer auf. Und dann hat sich herausgestellt, er kann es nicht machen, weil es der Präsident blockiert, weil es seine eigenen Koalitionspartner blockieren, weil er keine Mehrheit im Parlament dafür hat und so weiter und so fort. Also die Situation hat sich eigentlich nicht groß verändert, nur dass halt jetzt die, sagen wir mal, die Hindernisse Hindernisse, das rückgängig zu machen. Die sind nicht mehr innerhalb des Regierungslagers, sondern die sind außerhalb. Tusk kann diese Sachen auch nicht rückgängig machen, weil der Präsident blockiert ist. Der muss jedes Gesetz unterschreiben, kann ein Veto dagegen einlegen und dann braucht man eine Supermehrheit im Parlament, um die zu überstimmen und die hat Tusk nicht und so weiter. Und selbst wenn der Präsident sagen würde, was gerade im Bereich Justizreform sehr unwahrscheinlich ist, weil das sind sozusagen, da schützt der Präsident die Schäfchen, die er in den letzten 8 Jahren ernannt hat.
Der Duda ist ja Pissner, genau.
Genau. Und die rechnen auch auf ihn. Also wir haben jetzt ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel der Richter in Polen. Die sind ernannt worden nach einem nicht verfassungsgemäßen Verfahren. Und in dem Moment, wo dieser Damm bricht, also was weiß ich, in 2 Jahren, wenn es einen anderen Präsidenten gibt und der sie nicht mehr schützt, dann passiert diesen Leuten etwas. Ich weiß auch nicht genau, was. Die Regierung weiß es auch nicht genau. Mhm. Aber so, die wissen natürlich auch, solange Duda im Amt ist, passiert nichts. Da bleiben wir erstmal Richter. Und auf diese Art und Weise beschützen die sich gegenseitig. Aber selbst wenn es möglich wäre, also wenn Tusk zum Präsidenten ginge und sie finden einen Kompromiss, was sie mit diesen Richtern machen und so weiter, dann gibt es immer noch das Verfassungstribunal und mit dem kann man nicht verhandeln. Mhm. Das sind Richter, die zum großen Teil, also die alle von der vorigen Regierung ernannt wurden, aber die sich zum Teil auch völlig unvorhersehbar verhalten. Nicht in dem Sinn, dass sie jetzt, soll man sagen,
vorsehbar. Die verteidigen Peace.
Ja, aber wie würden sie sich verhalten, wenn Tusk mit Duda einen Deal aushandelt, der ihnen nicht gefällt? Aber die einen werden dafür sein, die anderen werden dagegen sein. Aber das Problem ist, klar, es gibt am Ende vielleicht ein Urteil, vielleicht auch nicht, weil es hat ja auch Zeiten gegeben, wo das Verfassungsgericht einfach nicht mehr geurteilt wird, weil sie sich so zerstritten haben. Es gibt am Ende ein Urteil. Aber das ist etwas, das kann man nicht verhandeln. Das ist das Problem dabei. Mit Duda kann man verhandeln, da kann man hinterher einen Vertrag machen, den man unterschreibt und dann geht man vor die Presse und so. Das geht beim Verfassungstribunal nicht.
Ich höre da schon ein bisschen Skepsis raus bei Bartosz.
Ja, also verhandeln mit Andrzej Duda, ja, das ist ein Witz, leider, glaube ich. Also,
naja, wenn man das nicht kann, dann kann man es mit Verfassungsgericht noch weniger.
Genau. Andrzej Duda ist unsere Tragödie. Ich würde sagen, das ist noch schlimmer als PiS-Regierung, weil die Regierungen kommen und gehen, ja. Aber der Präsident bleibt und beeinflusst irgendwie mit seiner Autorität oder mit seinen Fällen der Autorität, beeinflusst irgendwie, wie das Staat funktioniert. Und ich glaube, dass der Polen ohne richtige Staatsoberhaupt ist wie ein Mann ohne Kopf, ja, sozusagen. Und ist irgendwie gelähmt, intellektuell, geistlich. Ja. Das ist ja das Schrecklichste, dass man einen Staatsoberhaupt hat, der nicht redet, sondern er schreit, der erzählt Unsinn und ist... Ja, ich will ihn nicht beleidigen. Also dafür kann man in Polen für 3 Jahre im Knast landen. Aber das ist ja so unangemessen, würde ich sagen. Ja, er wird das tun, was Partei von ihm verlangt, nicht der Staatsräson. Und hat das mehrmals gezeigt. Und ich glaube, dass bis zum letzten Tag seiner Amtszeit, bis zum 5. August 2025, wird er kein Präsident, sondern Parteisoldat und wird durch diese parteiliche Agenda verwirklichen. Also, ja.
Aber haben Sie das Gefühl, dass die Europäische Kommission das im Kopf hat? Wir wissen ja auch nicht, wie die Präsidentschaftswahlen 2025 ausgehen. Also deswegen meine Frage, ob man da nicht vorschnell gehandelt hat, Polen jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Vertrauen gibt.
Momentan in Europa gibt es keinen anderen Politiker, der so gejubelt würde als Donald Tusk. Im Kreisen von Demokraten selbstverständlich. Ja, also Frau Le Pen wird bejubelt wahrscheinlich in 2-3 Wochen bei anderer Truppe. Aber das verkörpert dieses Vertrauen. Hoffentlich wird das nicht verspielt. Und ich glaube, man könnte sicher sein, es wird nicht sich so verhalten in Bezug zur Justiz, zu Richter, zu Gerichte wie die PiS-Leute. Dass er wird diese Dreiteilung der Macht, Rechtsstaatlichkeit akzeptieren.
Klaus Bachmann, würden Sie dem zustimmen, wenn man sagt, Donald Tusk oder auch der neue Justizminister Adam Bodnar, das ist die demokratische Zukunft von Polen und da kann die EU-Kommission auch ruhig sagen, der geben wir jetzt mal diesen Vertrauensvorschuss.
Also ich wehre mich immer dagegen zu sagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, Polen ist jetzt demokratisch geworden, weil die richtige Regierung im Amt ist. Oder beispielsweise die neue Regierung, das sind jetzt alles Demokraten, also wird es in Zukunft alles demokratisch zugehen. Ich glaube, dass Leute, die in die Politik gehen, grundsätzlich das machen, weil sie was verändern wollten. Das heißt, sie brauchen Macht. Und wenn ihnen diese Macht nicht begrenzt wird, dann holen sie sich zu viel davon. Diese Gefahr ist im Moment nicht sehr groß, aber die ist nicht sehr groß, weil Tusk oder Bodnar oder andere Leute so tolle Menschen sind, sondern die ist deshalb nicht besonders groß, weil das eine so heterogene Regierung ist. Das ist der größte Unterschied, glaube ich, zur vorherigen Regierung. Diese jetzt besteht aus ungefähr 11 verschiedenen Parteien, die in 3 bis 4 Blöcken, das genau kann man das nicht mal sagen,
organisiert. Neun Parteien,
ja. Ja, da sind auch ein paar Nicht-Parteien-Initiativen oder sowas dabei. Also es ist eine sehr wilde Mannschaft, ja. Und wo natürlich jeder darauf achtet, dass der andere sich nicht zu viel Macht holt. Das ist ein Effekt, den hatten wir in der Vorgängerregierung nicht. Das ist auch der Grund, warum Polen jetzt viel pluralistischer ist, als es in den letzten 8 Jahren war. Selbst das, was jetzt Staat ist, ist nicht mehr sozusagen Parteienstaat, ist nicht mehr Regierungspropaganda und so weiter, sondern es ist viel heterogener. Es ist einfach pluralistischer. Aber das macht das Ganze weder rechtsstaatlicher noch demokratischer. Und die Europäische Union hat gesagt, okay, wir haben hier ein Rechtsstaatlichkeitsproblem. Und da kann ich nur sagen, das habt ihr immer noch. Weil ich davon ausgehe, dass jetzt Polen nicht auf dem richtigen Weg ist, weil nette Politiker an der Macht sind, sondern weil andere Strukturen entstanden sind, finde ich auch, man hätte diese Struktur, also dieses Artikel 7-Verfahren, noch ein bisschen weiterlaufen lassen können, weil es dann auch einen Druck ausübt auf die Regierenden jetzt. Das heißt, die können gegenüber ihren eigenen Gegnern, gegenüber ihren eigenen Unterstützern, gegen Widerstand, auf den sie treffen, wenn sie die notwendigen Reformen machen wollen, können die dann immer sagen, ja, okay, es ist vielleicht nicht so toll, lieber Andrzej Duda oder wer auch immer, ja, oder liebe Opposition oder liebe Leute, denen es nicht schnell genug geht und so, aber das und das und das können wir nicht machen, sonst drehen die uns wieder den Geldhahn ab. Das wirkt in beide Richtungen.
Ja, wir hatten ja jetzt vor wenigen Wochen Europawahlen und da hieß es ja auch, es kann ja auch sein, dass dieses Artikel 7-Verfahren deswegen so schnell eingestellt wurde, damit eben hier eventuell noch ein bisschen mehr positive Energie für die Europawahlen und vielleicht dann auch für einen Gewinn von Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin.
Eher das. Ursula von der Leyen, sie suchte nach Verbündeten, also wo sie finden könnte und der Wiederwahl steht ständig unter Zweifel. Also ich weiß nicht, ob sie genug Unterstützer haben würde im Parlament im Juli. Und sie suchte nach jeder möglichen Unterstützung, selbstverständlich. Aber zweiter Punkt ist die ungarische Ratspräsidentschaft. Das ist auch eine Schande, dass der Orbán wird jetzt seine Präsidentschaft in Europa haben unter der Motto Make Europe Great Again, also ganz klarer Bezug auf Trumpsche Ideologie und Trumpsche Propaganda. Und ich habe den Eindruck, dass viele wichtige Sachen, die noch zu komplettieren gab in der EU, wollte man so schnell wie möglich machen, bevor Orbán die Ratspräsidentschaft da beginnt. Das Gleiche war mit der Verhandlungsstart, mit der Gespräche mit der Ukraine und Moldau. Also vieles wurde gemacht, um den Orbán keinen Platz zu schenken. Selbstverständlich, Orbán ist besonders sauer, weil er sagt jetzt, ja, die Polen hat für nichts Verfahrensstopp bekommen und Ungarn sollte auf die gleiche Weise behandelt werden.
Und es gibt jetzt, Das ist ein wichtiger Punkt weggefallen, weil bisher haben sich ja Ungarn und Polen immer gegenseitig geschützt. Ja. Das Artikel 7-Verfahren kann man blockieren mit einem Veto und dann haben jeweils der andere Staat hat sozusagen das Veto gegen das Artikel 7-Verfahren, gegen die Weiterführung eingelegt.
Aber
das
Slowakei geht jetzt nicht mehr. Aber gibt Slowakei jetzt auf dem Spielfeld bald?
Das ist nicht ganz die gleiche Liga, würde ich sagen.
Bald Österreich wird kommen.
Na gut, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir haben in ganz Europa natürlich einen Rechtsruck, wenn wir auch nach Frankreich schauen, wenn wir nach Italien schauen. Und da sagt man ja auch immer, naja, in Polen passiert jetzt genau das Gegenteil. Ist das auch, dass man das so sagen kann? Man kann sagen, naja, hier in Polen haben wir jetzt vielleicht ein gutes Beispiel, dass es auch in die gegenteilige Richtung geht.
Das Gegenteil wäre ein Linksruck, aber das haben wir sicher nicht.
Nein. Also ich würde sagen, Polen ist noch ferner, also ein Stück weiter gegangen. Ja, also in Frankreich wird hoffentlich nicht, oder Österreich hoffentlich auch nicht, also ich bete dafür. Aber die Länder könnten den gleichen Zeitpunkt landen, wo Polen war 2015, also vor der Machtübernahme von Ex-Populisten. Oder noch vorher in 2005.
Genau, das meinte ich.
Ja.
Genau, dass man Polen eigentlich als Beispiel verstehen kann für die Geschichte, die jetzt in anderen europäischen Ländern
ist. Aber wir haben diese Krankheit schon daher, also wir sind auf dieser Genesungsphase. Also alles, was interessant ist, steht noch vor unseren Freunden Frankreich, Österreich oder Ostdeutschland.
Das ist ja das Spannende an der polnischen Politik, dass man jetzt eben diesen Genesungsweg beobachten kann und auch beobachten kann, wie schwierig das ist. Schauen wir zum Beispiel auf die Gerichte. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass wir ein sehr pluralistisches Parteiensystem in Polen haben, dass viele Dinge sich noch verändern müssen, dass viele Dinge Zeit brauchen. Gleichzeitig liegt Polen an der Grenze zur Ukraine, teilweise sogar an der Grenze zu Russland. Die Bedrohung durch Russland ist hier deutlicher zu spüren als in Berlin auf jeden Fall. Ist es nicht auch ein Problem, wenn Polen diese Stabilität jetzt gerade noch nicht findet angesichts dieser Bedrohung?
Ich glaube nicht, weil es gibt trotz allem einen Grundkonsens. Und dieser Grundkonsens ist antirussisch in Polen. Das ist der große Unterschied zu Deutschland, wo es den Konsens nie gab und er jetzt immer sowieso, dass die Teile, die es gab, die zerbrechen immer mehr. Das sieht man ja jetzt auch bei den Umfragen zu den drei Landtagswahlen im Herbst nicht, wie das da aussieht. Also so ein Szenario ist in Polen eigentlich völlig undenkbar. Ich sage immer, in den letzten 8 Jahren hat die PiS-Regierung mit dieser Verfassung Dinge gemacht. Das ist teilweise schon unanständig, wenn man das beschreiben würde. Ja? So behandelt man eine Verfassung nicht. Aber trotzdem gibt es hinter dieser schriftlichen Verfassung, die 1997 verabschiedet wurde und so weiter, ja, und auf die sich alle berufen, gibt es eine ungeschriebene Verfassung. Ich weiß auch nicht, was da genau drin steht. Niemand weiß das. Ich glaube, das wird auch ständig neu ausgehandelt. Aber in dieser Verfassung steht, gegen Russland sind wir alle nur Polen. Das ist wie bei Kaiser Wilhelm 1914. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, als der Krieg ausgebrochen ist. Und das ist ein bisschen so wie die Situation hier in Polen. Wenn es einen Konflikt mit Russland gibt, dann ziehen wir alle an einem Strang. Ja, hinterher können wir uns dann wieder streiten und so. Und vorher haben wir uns sowieso gestritten, aber das ist absoluter Konsens.
Also ich würde sagen, so einfach ist das nicht. Also jetzt, man streitet sich, wer unter russischer Einfluss steht in Polen, ja. Und das ist auch entscheidend. Wer ist der russische Partei in Polen? Wer ist diese russische fünfte Kolonne? Und für den demokratischen Lager, die russischen Agenten, das waren die Herren Maciejewicz, Kaczynski, Blaszczak und so weiter. Und es gab Beweisen, es gab Indizien dafür. Tomasz Piątek hat darüber ja viel Bücher veröffentlicht, Beweise zeigend oder Indizien zeigend, wer in welche Verbindung mit Russland steht. Interessanterweise ist einer der Mitmacher oder Mitläufer bei diesem Angriff auf Demokratie, der Richter Schmidt, der war Mitglied der Richtertum, der Justizrat. Er wurde als russischer oder belarussischer Spion entlarvt und jetzt hat er Asylum gekriegt auf Belarus. Das ist ein, deutlicher Indiz, dass etwas mit dieser Gruppe nicht spielte. Aber für Kaczynski und für PiS-Anhänger Russland, das ist Donald Tusk, das ist alles mit der Smolensk-Umsturz, diese Katastrophe, wo der Präsident Kaczynski ums Leben gekommen ist, verbunden. Es gab die Bilder, also um 2009 war Wladimir Putin in Danzig und er hat mit Donald Tusk im Sopot auf den Molo gesprochen und es gab Bilder dafür, sie beide sprechen, das ist alles auch gezeigt als ein Beweis, endgültiger Beweis, dass Tusk ein russischer und deutscher Spion auch ist. Als Tusk einen Auftrag bekommen, endlich im Parlament, da ist der Kaczynski auf der Bühne gekommen und sagte, Sie sind der deutsche Agenten. Ich weiß, dass Sie dein deutscher Agenten sind. Ja.
Das ist auch ein großes Thema hier in Polen, dass quasi Deutschland von der Peace-Partei als Feindbild dargestellt wird. Ganz kurz, also wir haben hier in Polen einerseits die Peace-Partei, die sich ja in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest immer antirussisch präsentiert, aber die dann eben auch teilweise, wie Sie sagen, zum Beispiel mit diesem Richter Schmidt Verbindungen nach Belarus gezeigt hat. Das war hier ein großes Thema. Gleichzeitig dann eben die Peace-Partei, die wiederum Tusk als irgendwie russisch oder als deutsch beeinflusst bezeichnet. Also es ist alles gar nicht so richtig klar. Aber wenn wir auf die Bevölkerung schauen in Polen, angesichts der Bedrohung in Russland, da würden Sie sagen, da ist man dann schon als Einheit zusammenstehend.
Ja, also Polen ist einer der, glaube ich, das ist der einzige Land in der NATO, wo eine russische Rakete mehrmals unseren Luftraum verlässt hat. Und einer ist
Rumänien
in Polen.
Ja,
Rumänien sind die Drohnen eher als die Raketen. Ja. Ein bisschen anders. Ne? Aber einer ist in Herzen Polen gelandet. Gott sei Dank nicht explodiert. Und Gott sei Dank gab es keinen Sprengkopf, sondern diese Imitation aus Beton. Aber so ernst ist das. Ja, und wir sind auch Opfer von hybrider Krieg aus Belarus. Also diese Sache mit Migranten. Also da ist Leid von Menschen, die instrumentalisiert sind, von der belarussischen Sicherheitsdienste. Aber das ist auch eine Art Hybridkrieg gegen EU und gegen NATO. Und selbstverständlich, es gab eine Reihe von Großbränden in Polen, wahrscheinlich verursacht auch durch die russischen Saboteure.
Hier in Warschau auch.
Und mehrere Leute wurden verhaftet als Spione oder als Saboteure, die waren tätig.
Das ist natürlich eine Mutmaßung, dass das auf Russinnen oder Russen zurückzuführen ist, aber es gibt diese Theorie. Theorien.
Aber wer sonst sollte das verursachen, also als nicht die Russen? Also die Russen werden hier für chaotische Umstände bilden, das ist sicher.
Ich würde gerne über die Grenze sprechen, weil das jetzt gerade schon mal fiel, auch weil da natürlich der Vorwurf ist, dass da eben Druck von Belarus, von Russland gemacht wird, durch gezielte Migration hier Polen unter Druck zu setzen. Es gibt jetzt seit ein paar Wochen wieder eine neue Entwicklung zu dieser Grenze hier nach Belarus, weil jetzt auch die Regierung unter Tusk eine Sperrzone eingerichtet hat. Die ist, glaube ich, 44 Kilometer lang, 200 Meter breit, also durchaus schon lang. Die darf man jetzt nicht mehr betreten. Es gab hier beispielsweise auch einen Vorfall, dass ein Soldat verstorben ist nach einem Angriff durch einen Geflüchteten. Gleichzeitig gibt es Vorwürfe gegen Soldaten, dass die schießen würden oder Warnschüsse abgeben würden auf Migrantinnen und Migranten. Aber Donald Tusk führt eben doch eine relativ harte Migrationspolitik. Und diese Sperrzone ist jetzt eben die neue Entwicklung. Wie kommt das an hier in Polen, Klaus Bachmann?
Nach den Umfragen ganz gut. Nach den Umfragen sind die Leute ziemlich begeistert. Was allerdings auch damit zusammenhängt, also ich habe den starken Eindruck, wenn ich mir die Umfragen angucke, dass die Leute, die gefragt werden, dabei zwei Sachen vermischen. Das eine ist die Befestigung der Grenze gegen einen Angriff, militärischen Angriff aus Belarus oder aus Russland. Aber das ist der eine Teil. Also das sind so Panzersperren und die Verminung von Gelände und Absperrungen und weiß der Geier was alles. Und diese Panzerköpfe oder wie das Zeug heißt, wo dann die Panzer nicht mehr drüber fahren können und so. Das wird jetzt alles ausgebaut in großem Stil. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, was Sie gerade erwähnt hatten, diese 200 Meter Pufferzone und die Wandanlage an der Grenze, die da aufgebaut wurde.
So eine Art Zaun,
die relativ leicht zu umgehen ist und so weiter. Die soll jetzt auch wieder erneut aufgerüstet werden und verbessert werden und so. Das ist der andere Teil. Der richtet sich gegen die, sagen wir mal, Migrationsproblematik. Wobei ganz klar ist, richtig, ich meine, Belarus und Russland betätigen sich da als professionelle Schmuggler, Menschenhändler, wie immer man das nennen will, schaffen aus den verschiedensten Welt gegen den Leute nach Belarus und zeigen denen ganz genau und helfen denen auch auf die andere Seite zu kommen. Das ist das eine Problem, ist aber eigentlich kein militärisches Problem. Die ganze Grenze wurde mal militarisiert und jetzt wird es immer militärischer. Weshalb ich auch voraussage, dass wir in Kürze so eine Situation haben wie an der ungarisch-serbischen Grenze, wo beide Seiten mit automatischen Waffen aufeinander losgehen. Ist nur eine Frage der Zeit. So, ich habe den Eindruck, dass das in den Umfragen sehr miteinander vermischt wird und sozusagen verschmilzt zu dem großen Thema, schützt uns die Regierung vor diesen bösen Sachen, die da in Belarus und Russland drohen. Egal, ob das jetzt Migranten sind oder ob das Panzer sind oder Drohnen oder Raketen. Ja. Und da sind natürlich dann in manchen Umfragen bis zu 90% dafür, dass die Regierung uns natürlich davor schützt. Und das ist so eine Art Freibrief für alles, was die Regierung da macht. Ja, und das, was sie jetzt macht, ist eigentlich im Wesentlichen eine Kontinuität zu dem, was die vorherige Regierung gemacht hat, mit einer Veränderung. Die frühere Regierung hat versucht, eine richtig hässliche Kampagne gegen Flüchtlinge generell zu machen und gegen Muslime im Besonderen, wobei sie gleichzeitig dann über Visa-Affären, Arbeitsgenehmigungen und Anwerbungen jede Menge auch muslimischer Migranten ins Land gelassen hat, weil wir die einfach brauchen als Arbeitskräfte. Und die jetzige Regierung will jetzt erstmal eine Migrationsstrategie erarbeiten, also für die legale Zuwanderung. Und auf der anderen Seite stellt sie das Ganze dar als eine Bedrohung, die aus Belarus und aus Russland kommt, aber nicht von den Migranten selber.
Aber dieser Punkt der Vermischung, also dass einerseits quasi der Schutz vor der Bedrohung durch Russland zusammen mit dem Migrationsthema vermischt wird in der Bevölkerung, ist das was Sie auch wahrnehmen, Bartosz Wielinski? Weil ich finde das eigentlich ganz spannend.
Also erstens, Donald Tusk sagte einmal in meinem Interview, dass die extreme Rechte bei der Diagnosierung der Probleme der Europa und der Bedrohungslage nicht immer falsch lagen. Ja. Das Problem sind die Antworten. Tatsächlich, die PiS-Regierung, das waren die meiste der Propaganda. Die Wirtschaftsleistung ist gesunken in diesen 8 Jahren, das ist ja auch klar. Aber das Problem ist, dass Propaganda, so wurde das alles so bezaubert, dass die wirklich tatsächlich, also die Bilder, die man sah, die Programme in staatliche Fernsehen, die unter Kontrolle von der Partei stand, das war alles so dargestellt, als es wirklich bestens ging. Also Polen hätte die beste Regierung aller Zeiten seiner Geschichte. Und tatsächlich, als die Probleme an der Grenze zuerst mal erscheinen sind im Sommer 2021, da war nur eine kleine Gruppe der Migranten, angeblich aus Afghanistan, im kleinen Dorf, die heißt Osnaschkone. Und die werden mit Hunderten von Polizisten, Grenzwache einfach blockiert. Sie dürfen nicht nach Polen kommen, Von einer Seite standen die Belarussen, von anderer Seite standen die Polen. Ja. Zugang von Ärzten wurde versperrt, die Ärzte durften nicht, und diese Leute, irgendwelche Versorgung mit Wasser, mit Essen auch nicht. Also eine Demonstration der Willkür ist. Und damit ist es begonnen. Ja. Die Belarussen hatten bemerkt, dass das Thema von Migranten in Polen sehr gut resoniert. Die Regierung in Polen war nicht imstande, irgendwelche Lösung zu zeigen. Sie reagierte nur mit Gewalt. Gewalt, das ist eine Einbahnstraße, das bringt keine Lösung, das gibt nur eine Eskalation. Und damit ist es begonnen. Ja? Und um zu zeigen, dass die Probleme mit Migranten lösbar würden, hat die PiS beauftragt ein Unternehmen mit einem Bau von einer Sperre an der Grenze. Das ist keine Sperre, das ist nur ein Zaun, der leichter demontiert werden könnte, der leichter zu überqueren ist. Der Zaun kostete fast 2 Milliarden Zloty, also 500 Millionen Euro, ist völlig ineffektiv. Aber die Zahl der Bilder, die verschiedene Peace-Politiker sich gemacht hatten an dieser Zaun, um zu zeigen, ja, wir kümmern uns um euch, wir verteidigen Polen, wir sind stolz auf die polnische Uniform. Also dieses Stichwort stolz auf die polnische Uniform wurde mehrmals gezeigt. Ja. Weil hier Leute im Lande hatten die Grenzwächter und die Soldaten heftig kritisiert für diese Willkür gegen die Flüchtlinge. Also die schwangere Frauen wurden einfach mit Gewalt also gepusht nach Belarus.
Also die illegalen Pushbacks gab es.
Ja, aber das geht noch heute. Also die machen das Gleiche oder fast das Gleiche. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass die Maßnahmen, die die jetzige Regierung verspricht, scheinen effektiver zu sein. Also von der militärischen oder polizeilichen Sichtpunkt. Also diese militärischen Sperren, diese Panzerschusspunkte, Befestigungen, das ist schon was Konkretes. Ja. Das
betrifft jetzt den militärischen Teil,
ja,
nicht den Flüchtlingsteil.
Aber, genau. aber Flüchtlingssache.
Flüchtlinge hält das nicht ab. Ne?
Ja.
Die kommen auch über eine Panzersperre, weil die haben ja keine Panzer.
Genau. Aber die Flüchtlingssache ist der Regierung einfach hilflos. Diese Route ist auch deswegen so günstig für Migranten, dass sie eher sicherer ist als eine Überquerung der Mittelmeer. Keiner wird dort sinken. Also Tausende sind nach Deutschland gekommen, übers Polen, von Belarus. 100 Personen ist ums Leben gekommen, ja. Wie viele hunderte Leute ertrinken im Mittelmeer?
Also trotzdem ist die Situation an der Grenze selbst für die Migrantinnen und Migranten teils gefährlich, auch unter...
Besonders im Winter.
Ja, und es ist ein bisschen unvorhersehbar, weil es kann sein, es gibt Fälle, da kommen die Leute einfach nach Belarus, dann rufen sie ihren Schlepper an, der Schlepper kommt aus Berlin, dann gehen sie über die Grenze, wenn ein Grenzpolizist kommt, dann kriegt er was in die Hand gedrückt oder er guckt freiwillig in die andere Richtung und ungefähr zwei Drittel derjenigen, die über diese Grenze kommen, landeten, ich sage gleich, warum das jetzt nicht mehr so ist, landeten in Deutschland sowieso. Und das oft ziemlich bequem. Ja, das Problem war nur, dass im letzten Oktober, wenn ich mich recht erinnere, September oder Oktober, hat Frau Faeser dann diese ständigen Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze eingerichtet und dadurch werden viel mehr abgefangen. Und das bedeutet jetzt, dass diese Leute nicht mehr nach Deutschland kommen, sondern in Polen bleiben und das polnische Asylsystem belasten.
Wie kommt das an in Polen?
Sehr schlecht, allerdings hauptsächlich deshalb, weil die meisten Leute, die das kritisieren, keine Ahnung haben, wie Dublin wirklich funktioniert. Dublin hat nämlich in den letzten Jahren gar nicht funktioniert an diesen Grenzen. Unter anderem deshalb, weil die PiS-Regierung gesagt hat, wir haben so viele Ukrainer, wir können keine anderen Flüchtlinge von Deutschland zurücknehmen. Wobei man dazu sagen muss, dass das eigentlich eine billige Ausrede war, weil die Ukrainer das polnische Asylsystem überhaupt nicht belastet haben. Die mussten ja gar keine Asylanfragen stellen. Mhm. Nicht? Und von daher war das eigentlich ein vorgeschobener Grund. Das hat die Gemeinden belastet, die Ukrainer, weil die mussten natürlich mit denen zurechtkommen. Es hat die NGOs belastet, aber es hat das Asylsystem und das polnische Gegenstück zum BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat es nicht belastet. Und es war aber gleichzeitig ein enormer Saugeffekt für Flüchtlinge aus Russland und Belarus, weil die wussten, wenn Polen die nicht mehr zurücknimmt, wenn wir es erstmal nach Deutschland geschafft haben, dann sind wir da. Dann können wir da bleiben. Das war eigentlich eine Einladung, über die belarussische Grenze zu kommen. Und das ist jetzt weg durch diese ständigen Grenzkontrollen. Jetzt hat Polen das Problem. Allerdings finde ich, wir widmen diesem Problem eigentlich überproportional viel Anstrengung, weil es ist ein winziges Problem. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Wie viele Leute kommen über die belarussische Grenze, die Polen nicht deportieren kann, also die Polen nicht, abschieben kann auf Deutsch, nicht? Das sind dann Syrer und hauptsächlich Syrer und Afghanen und manchmal aus ein paar exotischen Ländern in Afrika Leute oder Leute, die keine Papiere dabei haben. Mhm. Ich habe mir die Zahlen angeguckt für die ersten 3 Monate dieses Jahres, weil die anderen gibt es noch nicht. Nach diesen Zahlen sind in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 29 Afghanen und 29 Syrer über diese Grenze gekommen. Das sind die Leute, die man nicht abschieben kann.
Also nicht mal 100.
Also nicht mal 100. Ja, nicht mal 100. Das ist ja die Größenordnung, über die wir reden. Und jeder, der, was weiß ich, sich auskennt mit den Flüchtlingszahlen in Spanien oder in Griechenland oder so, der lacht sich jetzt tot. Ja?
Also es ist ein politisch aufgeladenes Thema. Und wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass unter der Peace-Partei gab es Pushbacks und die Tusk-Regierung reagiert aber relativ hart jetzt auch an der Grenze. Deswegen jetzt auch nochmal das Thema, es gab diese Diskussion um Warnschüsse an der Grenze. Also ist es nicht eigentlich völlig ungerechtfertigt, dann dieses harte Vorgehen?
Also der Tusk war immer ein Befürworter einer harten Politik gegen illegale Migration sozusagen. Ja, und sogar in 2015, als Angela Merkel die Migranten nach Deutschland eingeladen hat. Er gehört zu strengen Kritiker dieser Lösung und er glaubte, und der Tusk hat ein Gehör, ein soziales Gehör. Er weiß, wie die Gesellschaften ticken und er vermeidet eine Lage, wirklich zu weit nach vorne zu gehen. Also zu viel Progress für ihn, er glaubt, ist schädlich. Das Gleiche glaubt er an den Green Deal, das Gleiche glaubt er an den Migrationspakt. Also zu weit und zu schnell zu gehen, vermeidet er. Und er ist der Meinung, dass die Leute, also dass das Staat darf nicht die Kontrolle über eigene Grenze verlieren und das Land darf nicht da so einen Eindruck unter Bevölkerung vermitteln, dass unsere Grenze steht nur auf den Karten, aber ist unkontrollierbar. Und jetzt, ich beginne mich zu fragen, also ich habe mit der Stellvertreter Innenminister Duschik, der zuständig für Migration ist, darüber gesprochen. Ich meinte den Pushbacks, was über Pushbacks, Herr Minister, und sagte, dass wenn eine Gruppe von Männern, jungen Männern, die Polizei und die Grenzbeamten mit Steinen bewirft, dann versucht diese Zaun zu zerstören. Dann schaffen sie rein und sie wollen Asyl in Polen. Sollen sie diese Asyl kriegen oder nicht?
Juristisch ist das ganz klar. Man muss die reinlassen und dann muss man sie bestrafen und anschließend kann man sie deportieren, wenn man kann. Abschieben heißt das auf Deutsch. Gut, also das ist die juristische Antwort auf die Frage. Ja, und das weiß auch jeder, weil dieser Zaun steht ja auf polnischem Gelände. Das heißt, in dem Moment, wo einer an diesen Zaun geht, an den anfasst und sagt Asyl, ist er in Polen und unterliegt den polnischen Gesetzen, auch den Strafgesetzen. Aber wenn ich einen Ladendiebstahl begehe, einen Polizisten überfalle oder sowas, verwirke ich damit mein Asyl noch nicht. Ich habe immer noch das Recht darauf, dass mein Asylantrag berücksichtigt wird. Notfalls stelle ich den dann aus dem Gefängnis heraus oder so, nicht? Man kann nicht einfach sagen, okay, wir schieben euch jetzt zurück in eine kriegführende Diktatur, weil das ist Belarus. Ja? Das ist auch nach dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof und nach dem EuGH ist das nicht zulässig. Man müsste die Leute also erstmal ins Land lassen und dann kann man sie bestrafen, dann kann man alles Mögliche mit ihnen machen, und bis man sie wieder los ist. Aber das will ja keiner. Und das Problem ist einfach, dass das auch die Unterstützung der Bevölkerung hat. Nicht sie reinzulassen und sie zu bestrafen, das kennen wir ja auch aus Deutschland, nicht? Ja. Messerstecher, die sollen nicht in Deutschland bestraft werden, die will man abschieben, auch wenn das bedeutet, dass sie dann in Afghanistan unter Umständen straffrei ausgehen, nicht?
Ja.
Man will sie sofort loswerden und das hat die Unterstützung und das, da bin ich leider mit Bartek einverstanden, dafür hat Tusk ein gutes Gehör sozusagen oder ein gutes Gefühl. Er weiß, was die Leute wollen und die Leute wollen, dass die Regierung an der Grenze draufhaut.
Ja. Also er will den innenpolitischen Frieden.
Ja, aber das hat nur eine zweite Seite dieser Münze gibt. Polen litt von großen Demografiekrise. Polnische Gesellschaft veraltet sich, die Zahl der Geburte sinkt. Sie brauchen Migration. Wenn man eine Hetze gegen die Fremden macht, kann man nicht erwarten, dass die werden nach Polen kommen, hier zu arbeiten oder dass sie richtig als Mitglieder dieser Gesellschaft angenommen werden. Wenn die Migranten aus Indien herkommen mit den Familien, die werden hier kommen nicht für 5 Jahre, für 3 Jahre, sondern für mehrere Jahre, wie in Deutschland. Die werden nicht zurückkommen. Kinder werden zur polnischen Schule gehen, die werden Polnisch lernen. Und dafür ist polnischer Staat als Ganze nicht vorbereitet. Im Gesundheitswesen, im Schulsystem, in der Verwaltung.
Also Polen kein Land, in dem sich Migrantinnen und Migranten willkommen geheißen fühlen.
Es ist unheimlich schwierig, die Leute, die man dann tatsächlich braucht, auch zu integrieren. Also das eine Problem ist ja schon, hat Bartek ja gesagt, es ist schwierig gleichzeitig die Leute an der Grenze einzuprügeln und dann in anderen Ländern ein Image zu vermitteln, wir wollen eure Arbeitskräfte anwerben und so weiter, kommt zu uns, ihr habt gute Bedingungen und so weiter. Das glaubt ja dann keiner. Das ist das eine, aber das hat natürlich auch eine Rückwirkung auf die eigene Gesellschaft. Denn wenn man sagt, okay, die Leute, die nach Polen kommen, das sind Leute, die über die belarussische Grenze und die sind gefährlich, das sind Islamisten, die sind eigentlich Agenten Moskaus und so weiter. Und dann sagen, okay, aber jetzt habt ihr die in eurem Viertel, dann habt ihr die in der Schule, dann sollen eure Kinder mit denen spielen. Aber es sind die gleichen Leute, die wir als böse Terroristen bezeichnen, wenn sie über die Grenze kommen. Das versteht keiner.
Das versteht keiner und da wären wir auch beim Stichwort nochmal Propaganda. Das ist jetzt auch für den letzten abschließenden Teil der Sendung eigentlich das Stichwort, was wir brauchen. Weil wir haben in den 8 Jahren unter der PiS Propaganda hier in Polen gesehen. Das staatliche Fernsehen war von der PiS kontrolliert. Es war eigentlich wirklich nur noch Lüge und Hetze, vor allem gegen Geflüchtete, gegen Mitglieder der LGBTQ-Community und so weiter. Das hat sich jetzt verändert, weil Donald Tusk sich durch tatsächlich eine Mediengesetzänderung der PiS-Partei ja auch die Möglichkeit hatte, wiederum diese Leute auszutauschen. Und deswegen ist das Fernsehen jetzt hier vermeintlich frei von dieser Propaganda. Wenn man polnische Medien, Staatsmedien schaut, wie ist das jetzt, Bartosz Wieliński?
Ja, es ist langweilig.
Früher war es lustiger, ne?
Ich würde sagen, dass wie in Deutschland, also wenn ich die neue Tagesthemen, Tagesschau im neuen polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen schaue, da fühle ich mich wie in Deutschland. Also alles ist langsam.
Wie hier bei der ARD.
Ja, wie bei der ARD. Also ich benutze oft dieses Vergleich, weil das ist der Sinn der Sache. Aber das ist nicht zufällig passiert. Wenn man wollte wirklich vermeiden, eine Lage, dass also eine Propaganda mit einer anderen gewechselt wird. Man wusste, dass die Leute, die TVP, also öffentlich-rechtliche Medien sehen, die bis heute treu geblieben sind, sind diejenigen, die hatten irgendwelche Inklinationen zu Konservativismus, zum eher rechten Lage als linken. Und man wollte, dass kein Schock entstande. Deswegen ist dieser Fernsehen durchsichtig geworden einfach, aber nicht pro Regierung. Und eine interessante Sache ist, dass die Moderatoren, sie sprechen sehr langsam und versuchen, die Sache grundsätzlich zu erklären. Dass sie benutzen keine
einfache Sprache.
Ja, einfache Sprache. damit, also man wollte wirklich diese Zuschauergruppe, besonders im Land, in Provinz, zu erreichen und in den Welt erklären. Also früher gab es die sogenannte Kampfslogan. Der böse Tusk. Die Deutschen sind neidisch wegen polnischer wirtschaftlicher Wachstum. Ja, das ist mein Lieblingsslogan ist. Ja, also alles wurde mit Emotionen so hochgeladen. Ja, wirkliche Kampfansagen ständig. Ja, und jetzt da ist es sehr sehr ruhig, so sehr informativ. Man versucht wirklich den Leuten irgendwie umschulen. Also
gut, aber Ruhe. Und Besonnenheit muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Und Sie sagen, es ist kein Regierungsfernsehen, auch wenn Tusk ja immer noch darüber bestimmt hat, wer da jetzt hinterher das Fernsehen macht.
Ich glaube, man muss eins noch dazugeben. Ich meine, in den letzten 8 Jahren gab es nicht nur diese Brachialpropaganda, sondern die war auch zu einem großen Teil total kontraproduktiv. Also gerade wenn Sie jetzt angesprochen haben, LGTB und Minderheitenschutz und so weiter, da ist genau in den Umfragen, ist in den letzten 8 Jahren genau das Gegenteil von dem passiert, was in der Propaganda passiert ist. Je mehr das Fernsehen und das Radio auf Homosexuelle eingeprügelt hat, je antideutscher sie waren, je antieuropäischer sie waren, desto höher sind die Umfragewerte für diese Themen gewesen. Von daher wäre es natürlich auch Blödsinn gewesen, das jetzt einfach umzudrehen, weil ich bin überzeugt davon, das hätte auch den gegenteiligen Effekt gehabt.
Ja. Aber diese Effektivität, also man muss unterscheiden von der Kurzfristigkeit und Langfristigkeit. Also kurzfristig war das auch effektiv. Ja, wenn die folgenden Wahlen 2019 von Europawahlen würde massiv gegen Homosexuellen gekämpft und gehetzt, dass die Homosexuellen wollen die Kinder adoptieren und alle Homosexuellen sind Pädophilen. Ja. Diese Hetze gegen Homosexuelle hat sich für den Anstieg der Gewalttäter gegen LGBT und zu Selbstmörder beigetragen.
Sagen wir mal, auf die Zielgruppe hat das verheerende Auswirkungen, das ist klar. Auf die eigenen Unterstützer kann das die Folge haben, dass sie mobilisiert werden, das heißt, dass sie dann zur Wahl gehen. Das ist ja heutzutage das Hauptziel. Ist ja nicht, Leute zu überzeugen, die keine Meinung haben oder so, oder die Gegner zu überzeugen, sondern man will ja dann möglichst, dass die eigenen Leute überhaupt zur Wahl gehen. Das ist ja das Hauptproblem gewesen, auch bei PiS jetzt bei den letzten Wahlen, dass sie das nicht geschafft haben. Ja. Oder anders ausgedrückt, dass sie eigentlich ihre Gegner viel besser mobilisiert haben als ihre Unterstützer. Das ist nämlich der Nebeneffekt dabei. Und das ist auch der Grund, warum die Propaganda gesamtgesellschaftlich relativ wenig Auswirkungen gehabt oder sogar gegenteilige Auswirkungen gehabt hat. Man kann damit die eigenen Unterstützer mobilisieren, aber unter Umständen mobilisiert man viel mehr Gegner damit. Nicht? Ja. Wenn nämlich sehr viele Leute, und das ist das Ergebnis der Umfragen, in den letzten 8 Jahren zum Schluss gekommen sind, dass homosexuell zu sein eigentlich nichts Besonderes ist. Ja? Und wenn dann jemand, ein Politiker kommt, der ständig auf den rumhackt, dann entscheide ich mich vielleicht doch zur Wahl zu gehen und gegen den zu stimmen. Mhm. Nicht? Und genau das ist im Oktober passiert. Nicht? Da sind sehr viele junge Leute sind auf die, nicht auf die Straße, sondern in die Wahllokale gegangen
teilweise
und haben
auf der Straße
gegen
gestanden.
Diese Propaganda
also
gestimmt.
Die Peace hat sich mit ihrer eigenen Propaganda auch irgendwo selbst sabotiert.
Richtig,
wenn man jetzt auf dieses neue öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen schaut, kann man das als öffentlich-rechtlich bezeichnen, Klaus Bachmann?
Ja,
oder?
Ich glaube schon.
Naja, das mit dem Rechtlich ist ein Problem, ne? Weil also, ich meine, die ganze Geschichte ist ja zustande gekommen dadurch, dass diese Regierung ja eigentlich keine wichtigen Gesetzesvorhaben durch das Parlament und an den Präsidenten vorbeibringen kann, weil der Präsident das alles blockieren kann. Und das war natürlich auch klar, dass er das tun würde im Fall vom Fernsehen und vom Radio. Und deshalb hat man so einen Ausweg gefunden und hat gesagt, okay, das sind alles Aktiengesellschaften, also machen wir das nach dem Aktienrecht. Das ist ermöglicht worden durch einen Trick, den die PiS selber angewendet hat früher. Dadurch konnte man die ganze Gesetzgebung von PiS umgehen und einfach über das Aktienrecht das machen. Das Problem ist halt, das ist keine sehr gute Grundlage, weil um eine ordentliche Grundlage für ein öffentlich-rechtliches Fernsehen zu schaffen, braucht man Finanzen. Dafür müsste man das Gesetz ändern, dafür braucht man die Zustimmung des Präsidenten. Das gibt's nicht. Also wird das alles so gemacht, dass das ein Sonderbudget des Premierministers ist, aus dem das bezahlt wird. Aber das ist natürlich auch keine finanzielle Unabhängigkeit. Ne?
Die Frage ist, wo sind die Leute gegangen, die Fans vor dieser TVP waren. Ja. Und sie sind jetzt bei der ganz mysteriösen Rundfunk, der heißt TV Republika, gewandert.
So eine Art polnisches Fox News.
Ja, also beleidigen wir Fox News nicht, so damit mit diesem Vergleich. Also die sind ja sehr, sehr primitiv, aber fast alle Journalisten, die bei der TVP tätig waren, wurden entlassen, sind jetzt dort gelandet. Die Quelle der Finanzierung ist unsicher. Also wir wissen nicht, auf welche Weise diese Station finanziert wird. Ob das so erfolgreich bei Geldsammeln von Zuschauern sind, ja, würde ich bezweifeln. Na, es gab die Gerüchte, dass sie wirklich wohl eine Zusammenarbeit mit Fox, also der Chef dieser Station war in Vereinigten Staaten vor kurzem, beteiligte sich als Zuschauer bei der Trump-Wahlkampf, also mal sehen. Aber sie haben das Platz am Multiplex bekommen. Also sie werden empfänglich, nicht nur im Kabel, sondern auch im normalen TV geraten. Und deswegen ist es möglich, dass noch eine Institution unter Kontrolle von PiS ist, der Rundfunkrat, der ist der Regulateur für Fernsehen und Rundfunk, und der Chef dieser Institution, Maciej Świrski, hat sich selbst als Taliban der PiS-Partei bezeichnet. Ja. Und als Taliban der PiS-Partei ist er wieder im Geschäft, er bekämpft die liberalen und freien Medien mit Strafen, versucht auch gegen die YouTuber zu gehen. Also ich glaube, die YouTuber müssen sich registrieren bei ihm. Und seine Freunde von TV Republika kriegen keine Strafen, sind straffrei. Und das ist die Frage, in welchem Umfang wird die TV Republika ab Herbst imstande, politische Leben in Polen beeinflussen. Also diese Hasspropaganda wird dort fortgesetzt.
Also, wir merken, es passiert viel in Polen. Seit dem Regierungswechsel hat sich viel verändert. Vieles braucht aber sehr viel Zeit. Bartosz Wieliński hat am Anfang gesagt, Demokratie braucht auch manchmal Zeit. Aber wir sehen drängende Probleme an der Grenze. Wir sehen einen vielleicht schleppenden Umbau in den Medien. Wir sehen, dass sich die Propaganda an anderer Stelle fortsetzt. Ich würde gerne Ihre zweiten Gedanken noch am Ende dieser Sendung hören. Wenn wir jetzt auf Polen schauen, wir haben gerade schon gesprochen, Polen ist in diesem Genesungsprozess. Ist Polen jetzt vielleicht auch irgendwo ein Beispiel für andere demokratische Staaten in Europa, die an dieser Kippe stehen, die vielleicht anstelle Polen 2015 beim Sieg der PiS-Partei sind?
Ja, ich würde sagen, nehmt Beispiel Polens und sei klüger aus Polen 2015. Also bereitet euch nicht solche Probleme, weil die Genesung danach ist lang, peinlich und Schaden bleiben.
Früher, wenn man die Demokratie abschaffen wollte, dann gab es meistens einen Militärputsch und dann wurde das Parlament zerschossen und es wurde eine Diktatur eingerichtet und es floss jede Menge Blut. Inzwischen wissen wir, und das ist, glaube ich, also das ist jetzt eher so wissenschaftlicher Kommentar, je weiter wir uns umsehen, also von, was weiß ich, Brasilien bis Belarus, bis in die Türkei und vielleicht auch demnächst in Israel, wo das ja auch ein bisschen auf der Kippe steht. Ich rede jetzt nicht vom Krieg, sondern ich rede von der innenpolitischen Situation. Überall da wissen wir, dass die Gefahr für die Demokratie heute nicht mehr von Militärputschen kommt und auch nicht mehr Parlamente zerschossen werden, sondern dass die Justiz angegriffen wird und die freien Medien. So fängt es an und es endet dann in einer Situation, wie wir sie jetzt in Belarus, in Russland, in etwas geringerer Form, sage ich mal, oder moderaterer Form, in Ungarn, in der Türkei haben, in verschiedenen Weltgegenden, wo wir das sehr gut beobachten kann. Das ist, der Frosch, sage ich jetzt mal, wird nicht mehr gebraten, sondern der wird langsam erhitzt, dass er nicht aus dem Glas springt. Und das genau ist die Gefahr dabei, weil es ist unheimlich schwierig zu vermitteln, dass beispielsweise die Gefahr in, was weiß ich, Thüringen, Sachsen, Brandenburg im Herbst nicht sein wird, dass da plötzlich ein Höckeputsch oder sowas stattfindet. Nein, es wird alles ganz gewöhnlich und ganz friedlich ablaufen. Aber am Ende werden die Leute dort in einer Situation sein, wo sie einer bestimmten Partei beitreten müssen, damit sie vor Gericht Recht bekommen. Und wo sie nur noch Sachen lesen und Sachen sagen können, die mit der Regierung übereinstimmen.
Bartosz Wielinski, Klaus Bachmann, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Polen ist auf dem Weg zurück zur Demokratie ziemlich langsam. Aber Demokratie braucht diese Zeit. Das habe ich in dieser Sendung gelernt. Doch vor allem die Europäische Union sollte sich dabei nicht von reinen Versprechen blenden lassen. Wie es in Polen weitergeht, das entscheidet sich nicht nur im Inneren des Landes durch die Rückkehr zur Gewaltenteilung, sondern auch im Außen, an der Grenze zu Belarus zum Beispiel. Denn begeht Polen hier weiter Menschenrechtsverletzungen, dann ist bald vielleicht jeder Vertrauensvorschuss verspielt. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.